Heutzutage jemand kommt und sagt, ich möchte dir gerne meine Pläne vorstellen. Sei es irgendjemand bei der Arbeit, ein Chef, sei es in der Politik, sei es vielleicht auch zu Hause, dann ist meistens immer so, oh, was kommt jetzt? Wird eher so mit Skepsis entgegengenommen, vielleicht direkt mit Kritik. Aber Paulus hat in den vorigen Kapiteln, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben, gezeigt, was Gottes Plan ist. Und er ist begeistert davon. Und Gott möchte, dass wir auf seine Pläne reagieren, dass es nicht einfach nur unsere Köpfe füllt, dass es nicht einfach nur Information ist. Und deswegen hat Gott uns seine Offenbarung nicht einfach zur Information gegeben, sondern als Wegbeschreibung, als Beschreibung, wie wir leben können, nach seinem Wort leben sollen. Die Bibel beschreibt für uns, woher wir kommen, worauf wir jetzt achten müssen und wohin die Reise geht. Und er möchte, dass wir dieses beherzigen. Und die letzten Male war wirklich viel Information, gebe ich zu. Der heutige Abschnitt ist nur sehr kurz. Aber er zeigt uns die beabsichtigte Wirkung, die es bei Paulus hatte und die er möchte, dass es bei uns hat. Ich werde den gesamten Abschnitt für heute vorlesen. Römer 11, Verse 33 bis 36. Römer 11, 33 bis 36. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was möchte Gott, wenn er uns seinen Plan gibt, was möchte er, dass damit passiert bei uns? Und ich glaube, als erstes können wir aus unserem Abschnitt sehen, staune über Gottes Offenbarung. Paulus hält inne, nachdem er diese 11 Kapitel geschrieben hat und beginnt, oh, welche Tiefe des Reichtums. Und ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, woher wir bisher gegangen sind. Und ich mache das wieder in der Tabelle. Wir haben das, glaube ich, am Anfang schon einmal gesehen. In den ersten 3 Kapiteln hat er uns vorgestellt und gesagt, alle haben gesündigt und verdienen Gottes Strafe. Das ist, wo er angefangen hat und gesagt, ja, wir müssen zuerst das Problem sehen, damit wir sehen, was Gott dagegen getan hat. Und dass wir Gott brauchen. Dann ist er weitergegangen und hat in den Kapiteln 4 und 5 beschrieben, dass Gerechtigkeit allein aus Glauben kommt, dass wir es uns nicht verdienen können, dass Gott nicht daran interessiert ist, dass wir es uns irgendwie erarbeiten, sondern dass Christus alles vollbracht hat und dass wir durch Glauben an Christus seine Gerechtigkeit bekommen. Dann hat er in den Kapiteln 6 bis 8 beschrieben und sagte, wenn du jetzt Christus im Glauben angenommen hast, dann soll das etwas in unserem Leben tun? Dann sollen wir nicht unverändert bleiben, sondern dann sollen wir als Christ eben nicht mehr in und für die Sünde leben, sondern für den Herrn. Dass er uns verändert, dass wir für ihn leben. Und dann hat er in den Kapiteln 9 bis 11 beschrieben, dass Gott Israel nicht verworfen hat, sondern auch sie retten will. Dass er sie auch durch Bekehrung von Nationen reizen möchte, dass sie sagen, wo ist jetzt meine Beziehung zum Herrn? Und dann wird er ab Kapitel 12, schon nicht mehr drauf, weil wir heute dazu noch nicht kommen, wird er dazu übergehen zu sagen, okay, das sind jetzt die praktischen Anwendungen für uns. Wir werden dazu nach Ostern kommen. Aber dazwischen reflektiert er, hält einmal in und sagte, okay, Gott, das ist, was du beschrieben hast. Das Problem kommt eigentlich nicht von dir. Du hast eine vollkommene Welt geschaffen. Das Problem lag in uns, dass wir gesündigt haben, dass wir uns von dir abgewandt haben. Aber du hast einen Ausweg geschaffen. Du hast deinen Sohn gesandt. Und das ist nicht einfach nur eine historische Tatsache, sondern wer an ihn glaubt, dessen Leben wird verändert. Für die Ewigkeit, aber auch schon fürs Hier und Jetzt. Der hat eine neue Perspektive. Und wir können anders leben, als einfach nur für den nächsten, für das nächste Gehalt, für den nächsten Urlaub, fürs nächste Wochenende, für die nächste Feier, für den nächsten Geburtstag, für was auch immer. Sondern, dass wir Sinn und Zweck im Leben haben. Und zwar nicht einfach nur, um so viel zu konsumieren, wie irgend geht, bis wir platzen, sondern, dass wir leben, weil Gott uns geschaffen hat, dass er uns eine Absicht gegeben hat und dass unser Leben Sinn macht. Sinn macht, wenn wir darauf ausrichten, ihm zu gefallen. Dann ist es nicht einfach nur, ja, wir durchlaufen einfach von Geburt bis Tod und dann ist es vorbei, sondern Gott hat uns in seinem Ebenbild gemacht. Und Paulus sagt, okay, ich habe das jetzt alles aufgeschrieben. Oh, welch Tiefe, welch Reichtum von Gottes Erkenntnis und Weisheit. Und machen wir das? Oder sagen wir, weiß ich. Wir hören das manchmal, wenn du Kinder im Kindergottesdienst hast, die kommen zurück und sagen, oder sagen am Anfang, oh, die Geschichte kenne ich schon. Und vielleicht kommst du manchmal im Gottesdienst und sagst, oh, die Geschichte kenne ich schon. Seine Absicht ist nicht, dass er uns immer was Neues erzählt. Aber er möchte, dass wir nie das Staunen verlieren über das, was Gott getan hat und wie er über uns denkt, dass wir ihm nicht egal sind, dass er nicht gesagt hat, oh, noch ein Staubkörnchen, noch so ein kleiner Mensch, vorbei ist mit seinem Leben. Sondern der, was sind es jetzt, 7 Milliarden Menschen auf der Erde, der jeden Einzelnen darauf blickt. Er sagt, nicht ein Haar fällt von deinem Haupt. Bei einigen sind es schon ein paar mehr gewesen, bei anderen ein paar weniger. Aber er sagt, nicht eins fällt runter, das ihm entgeht. Er kennt jeden persönlich so sehr. Und er sagt, kein Mensch ist mir egal. Und vor allen Dingen will ich nicht, dass irgendeiner von denen verloren geht. Und so hält Paulus in und sagte, das ist, was Gott tut. Das ist sein Wirken unter uns. Und dieser Plan war früher ein Geheimnis gewesen, ist aber jetzt von Gott offenbart worden. Vorher gab es immer wieder Andeutungen, aber nicht das Ganze. Und wenn ich habe jetzt hier dran die letzten 3 Verse dieses ganzen Briefes. So wird er enden. Springen ein bisschen voraus. Römer 16, die letzten 3 Verse. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Er beschreibt dieses und sagt, es war früher ein Geheimnis gewesen. Oder auch wenn wir in Römer 11 ein Stück zurückgehen, wir hatten das in Vers 25, letztes Mal ein bisschen überflogen, wo er sagte, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Er sagte, hier ist, wie Gott am Wirken ist und ich möchte, dass euch das nicht unbekannt ist und ich möchte auch nicht, dass ihr euch, wenn ihr das wisst, dass ihr euch irgendwie für klug haltet, sondern dass ihr staunt über Gottes Offenbarung. Wie gesagt, er hat immer wieder Andeutung gegeben, aber erst mit Christi Offenbarung und seinem Kommen passt das alles zusammen. In 1. Petrus lesen wir, im Hinblick auf diese Rettung, auf Christi stellvertretenden Tod, auf seine Auferstehung für uns, suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollte, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Selbst die Propheten, die diese Offenbarung von Gott bekommen hatten, die haben gesagt, Gott, ganz verstehen wir das nicht. Wann wird das passieren? Wie soll das passieren? Leiden? Herrlichkeit? Wie passt das zusammen? Und deswegen taten sich auch so viele schwer, als Jesus kam, haben gesagt, ja, so haben wir das aber nicht erwartet. Und Gott sagt, ich habe immer wieder Stück für Stück Andeutung gemacht, habe darauf hingewiesen. Aber jetzt, unser Vorteil ist, wir dürfen darauf zurückblicken. Wir dürfen darauf zurückblicken, wo Gott sagt, jetzt könnt ihr das Ganze sehen. Jetzt könnt ihr sehen, warum war Sünde zugelassen? Im Garten Eden. Und warum sind alle auf alle Welt verteilt und wir haben solche Schwierigkeiten und brauchen Übersetzer, damit wir einander verstehen können? Und warum hast du dann erstmal nur zu den Juden gesprochen? Was war mit all den anderen Nationen? Und jetzt dürfen wir sehen und sagen, schau mal, Gott hat die ganze Zeit geführt und hat uns schon sehr viel gegeben, hat uns das ganze Wort Gottes gegeben. Aber auch wir haben es gesungen, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir sehen noch nicht das Ende. Wir dürfen davon lesen, wie es sein wird. Aber wir dürfen in diesem Vertrauen leben, zu sagen, das, was Gott verheißen hat, das wird er erfüllen. Und vielleicht wird dann das, was ich im Moment nicht verstehe. Und vielleicht denkst du an eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wozu das dienen soll. Oder vielleicht in deiner Verwandtschaft. Jemand erkrankt, jemand Arbeit verloren, jemand, egal was. Und du sagst, wie passt das in diesen Plan? Und wir müssen verstehen, dass wir nur einen sehr kleinen Teil sehen. Und Gott lässt uns zurücktreten und sagt, okay, vergiss in dem Ganzen nicht, hier ist der große Plan. Sein Plan ist, uns mit ihm zu versöhnen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass die Umstände, die jetzt vielleicht auch schwierig sind, die wir nicht ganz verstehen, dass sie dazu beitragen, uns näher zu ihm zu ziehen, uns zu erinnern. Immer wieder hören wir von Zeugnissen, dass Leute sagen, wenn ich nicht so krank gewesen wäre, ich wäre nie zum Herrn gekommen oder wäre nicht so nah zum Herrn, wie ich jetzt bin. Macht das die Krankheit gut? Nee, das macht Krankheit krank. Aber Gott gebraucht selbst Krankheiten, selbst Arbeitsverlust, selbst was auch immer, um uns zu formen, um uns zu sich zu ziehen. Und so hat Gott diesen Überblick und wir sollen darüber staunen. Denn Gott weiß nicht nur alles, was geschieht, sondern auch, was geschehen wäre, wenn die Umstände anders wären. Jesus selber hat gesagt in Matthäus 11, Vers 21, wehe dir Chorasin und wehe dir Bethsaida. Das waren die Städte, wo er die meisten Wunder getan hat am See Genezareth. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Ich weiß, dieser Abschnitt kann man theologisch viel diskutieren, aber zumindest sagt er ja dieses. Gott weiß, was in anderen Orten geschehen wäre, wenn sie die gleiche Offenbarung hätten, die ihr gehabt hattet. Okay? Gott weiß, was mit dir passieren würde, wenn du eine andere Schulausbildung hättest. Wenn du jemand anderes oder gar nicht geheiratet hättest oder wenn du verheiratet wärest. Oder. Das können wir nicht begreifen. Ich tue mir ja immer schon schwer auszurechnen, okay, wenn ich dies mache, was passiert und wenn ich das mache. Da habe ich eine Entscheidung mit zwei Möglichkeiten oder vielleicht manchmal mit drei. Und ich so, keine Ahnung, wohin das führt. Und Gott weiß, von Adam und Eva, wenn die sich anders entschieden hätten, von deinen Eltern, wenn die sich anders entschieden hätten, und alles, was wäre, wenn von der Zeit 7 Milliarden Menschen, was ist, wenn ich was anderes zum Frühstück gegessen hätte? Okay? Gott weiß komplett, absolut alles, nicht nur was ist, sondern auch was sein würde, wenn wir anders leben würden. Er kennt absolut alles. Und dieser Gott sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Frieden geben. Ich nehme euch an der Hand. Ich werde euch leiten. Höre auf meine Leitung. Vertrau mir, selbst wenn du es nicht verstehst. Gott hat dieses Wissen. Okay? Und wenn wir versuchen würden, das auch nur alles irgendwie nachzuvollziehen, dein und mein Gehirn würde explodieren. Das passt da nicht rein. Okay? Aber Gott sagt, ich kann dir nicht alles erklären. Das verstehst du nicht. Aber ich habe so viel offenbart, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du einen Handwerker zu Hause hast, sagst du, okay, du musst mir erst alles erklären und erst, wenn ich komplett alles verstanden habe, was du machst, erst dann lasse ich dich arbeiten. Jeder Handwerker geht raus und sagt, such dir jemand anders. So komme ich ja nie zu meiner Arbeit. Aber Gott hat uns genug gesagt, sagen, schau her, das ist, was ich im Groben machen werde. Vertrau mir, ich mache es auch bei dir. Und ich kann dir versprechen, am Ende funktioniert nicht einfach nur das Licht wieder. Am Ende wirst du bei mir, dem Licht, sein. In der Herrlichkeit, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Fragezeichen mehr sein wird. Und dabei gebraucht Gott selbst die sündhafte Entscheidung sündiger Menschen, um sein Ziel zu erreichen. Wenn das andere noch nicht genug wäre, denken wir an Josef. Okay. Hat Gott Josef gebraucht? Absolut. Wie hat er ihn dazu gebracht, dass er der zweite Mann nach Pharao in Ägypten ist, um sein Volk zu bewahren? Indem seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauft haben. War das gut? Nein. War das irgendwie zu rechtfertigen? Nein. Sie haben gesündigt. Aber Gott hebt dann nicht die Arme und sagt, was soll ich bloß machen? Leute haben gesündigt. Wir sind alle Sünder. Und Gott ist so groß, dass er aus Sünde, ohne die gut zu heißen und jemals zu akzeptieren, aber selbst das zu drehen und zu wenden und das, was ihr zum Bösen beabsichtigt hat, 1. Mose 50, zum Guten zu gebrauchen. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe mein Leben kaputt gemacht. Oder andere haben mein Leben kaputt gemacht, in dem, was sie mir angetan haben. Der Alkohol hat mein Leben kaputt gemacht, die Drogen haben mein Leben kaputt gemacht, die was auch immer, die anderen Personen. Und Gott kann das drehen und wenden. Dass aus dem, was real böse und schlecht und destruktiv ist, etwas Wunderbares und Herrliches zu machen. Und Gott möchte, dass wir wie Paulus staunen. Weil Paulus war ein Beispiel davon. Das wisst ihr, oder? Denkt zurück an Paulus' Lebensgeschichte. Er war ein Pharisäer. Er war in religiösen Dingen der vermutlich bestausgebildete Person der damaligen Zeit. Hat unter dem Top-Lehrer der damaligen Zeit Gamaliel gelernt. War sein bester Schüler. Und hat die Gemeinde verfolgt. Und Gott ist ihm begegnet auf dem Weg. Und er sagte, alles, was ich vorher für Gewinn erachtet habe, was ich dachte, wow, ich bin jemand, das achte ich jetzt als Dreck, als Verlust, weil ich Christus erkannt habe. Gott kann das ändern und kann uns gebrauchen. Und er kann gebrauchen, Menschen ohne Gewalt vom falschen Weg abzubringen und durch Christus mit sich zu versöhnen. Wie? Durch seine Botschaft. Indem wir ihn erkennen, indem wir verstehen, wer Gott ist und wie er gehandelt hat. Und das hatte Paulus aufgelistet. Und dann bleibt er stehen und sagt, das ist nicht nur Theorie. Das ist in meinem Leben passiert. Und ich hoffe, du kannst sagen, dass du das sagen kannst, es ist in meinem Leben passiert. Nicht nur ist es im Leben meiner Eltern passiert. Nicht nur ich kenne jemanden, bei dem das Leben verändert ist. Sondern ich kann zurückblicken und sagen, durch Gottes Gnade bin ich nicht, was ich einmal war. Durch Gottes Gnade hat er mich errettet. Ich bin eine neue Person. Ich habe eine neue Hoffnung und ich weiß, ich werde bei ihm sein. Und wenn noch nicht, dann bietet er dir das heute an. Unabhängig davon, wie weit du abgekommen bist, unabhängig davon, wie du zuletzt gelebt hast, unabhängig davon, von welchen Entscheidungen du schon getroffen hast. Es ist nicht zu spät, um umzukehren. Und Paulus überlegt dieses und erstaunt. Und ich glaube, wenn du und ich nicht mehr staunen können, dann haben wir die Botschaft nicht wirklich begriffen. Denn wenn du Gottes Erlösungsplan begriffen hast, dann sollst du davon ergriffen sein. Es soll nicht einfach nur sein, ja, kenne ich. Sondern wenn wir wirklich verstehen, was geschehen ist, dann muss bei uns auch ein, oh, welcher Reichtum an Gnade, an Weisheit, an Langmut, an Sanftmut, an Liebe, an Freude, an Frieden, an Gottes Gnade. Wow. Wieso? Gott hat mich nicht gebraucht. Er wäre nicht in der Ewigkeit unzufrieden, weil ich fehlte. Er braucht nichts und niemanden, um zufrieden und glücklich zu sein. Und dann schaut er auf jemanden, der ihn so häufig ignoriert hat wie ich und wie du. Der so häufig seine eigenen Wege gegangen ist und gesagt hat, ja Gott, ich weiß, eigentlich ist das, glaube ich, nicht, was du möchtest, aber ich habe im Moment keine Lust auf das, was du möchtest. Ich mache mein eigenes Ding. Und dann denken wir an uns, wie wir reagiert hätten und wir würden vermutlich sagen, ja, wenn du es nicht willst, dann Pech gehabt. Hau ab. Und Gott in seiner Langmut sagt das zu niemandem. Und er belegt dieses hier. Wir haben es gelesen, wenn er sagt im Vers 34, wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Ist ein Hinweis, nicht ein direktes Zitat, aber von Jesaja 40, Verse 13 und 14. Und wenn du es nachliest, du siehst das, okay, da ist die Verbindung. Aber ich schlage das einmal kurz auf, aus einem anderen Grund. In Jesaja 40, daher kommt dieses Zitat, aber ich lese nicht die Verse 13 und 14, sondern Vers 3. Dort heißt es nämlich, ich lese Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Er verweist darauf und sagt, dass in dem Zusammenhang, wo er sein Kommen und das Kommen von Johannes dem Täufer ankündigt. Jesaja 40 ist der Wendepunkt in Jesaja. Bis hohe 20er beschreibt er und sagt, hier ist Gottes Gericht über Israel wegen all seinen Sünden. Dann beschreibt er, was mit den Nationen passiert. Dann beschreibt er die aktuelle Situation in Kapiteln 36 bis 39 in Jesaja. Und dann kommt er zu Jesaja 40 und sagt, okay, es ist nicht das Ende. Ich habe einen Plan. Und ich werde den Weg bereiten für den Messias. Kapitel 52 und 53, er wird kommen. Er wird von Menschen gar nicht erkannt werden, aber er wird eure Sünden tragen und Vergebung ermöglichen. Darauf verweist er hier, wenn er sagt, wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hätte so einen Plan sich ausdenken können? Vers 35, oder wer hat ihm vorher irgendetwas gegeben, dass es ihm vergolten werde? Das ist dann ein Zitat von Hiob, Kapitel 41, Vers 3. Wo Gott Hiob fragt, Hiob in all seinem Leiden, der Antworten fordert und sagt, Gott, Ich habe doch nichts Unrechtes getan. Warum leide ich so? Und Gott nicht direkt eine Antwort gibt, aber es mit einer Gegenfrage beantwortet. Wer hat Gott vorher gegeben, dass Gott irgendjemandem etwas schuldig wäre? Gott ist niemandem etwas schuldig. Auch keine Erklärung. Er hat es bei Hiob nicht getan. Er muss es nicht tun. Aber in seiner Barmherzigkeit hat er freiwillig uns einiges kundgetan von dem, was seine Absicht ist. Selbst damit verstehen wir nicht jede Frage. Wie tut Gott dieses? Warum lässt Gott dieses oder jenes zu? Aber wir müssen verstehen, Gottes oberstes Ziel ist nicht, dass wir alles verstehen, sondern dass wir ihm vertrauen. Er sagte, ich werde dich leiten, ich werde dich führen und ich werde dich in die Herrlichkeit bringen. Die ganzen Zwischenstationen, du verstehst es nicht alles. Vertraue mir. Die meisten heutzutage vertrauen, wenn sie irgendwo hinfahren, wo sie noch nicht gewesen sind, diesem kleinen GPS-System. Und das sagt dir dann, hier rechts abbiegen, dann bleib 100 Kilometer auf der Strecke, dann links abbiegen, zweite Straße rechts, jetzt und jetzt umdrehen, du hast dich irgendwie verfahren, ich muss neu berechnen. Gott tut das nicht nur für einen Weg, wohin wir kommen, sondern für unser Leben. Er sagt, ich gebe dir Anweisungen, wie du leben sollst. Und wenn du auf mich hörst, werde ich sicher dich ans Ziel bringen. Aber selbst, wenn du dein Leben irgendwo zwischendurch an die Wand gefahren hast, dann sage ich, bitte umdrehen. Ich habe einen Weg für dich zurück zur Gemeinschaft. Und ich werde dich immer noch ans Ziel leiten. Kehrt um. Komm zurück zu dieser Gemeinschaft. Für Gott ist es nicht zu schwer. Aber wenn wir sagen, dass wir nicht alles über ihn verstehen können, heißt das nicht, dass wir nichts über ihn wissen können. Aber Wissen allein kann uns nicht retten. Wir müssen verstehen, wir haben das Gericht verdient. Aber Gott hat einen Ausweg bereitet. Und dieser Ausweg ist Jesus Christus. Dass wir zu ihm kommen und dass wir in diesem, wie im Titel hier gesagt, dass wir das Staunen darüber nicht verlieren. Dass wir nicht sagen, naja, Ostern weiß ich, die erst jubeln sie alle und dann kreuzigen sie ihn, dann wird er ins Grab gelegt, am dritten Tag steht er auf. Das stimmt. Wenn wir uns bewusst machen, das ist nicht einfach irgendein Ereignis. Gott, der alles geplant hat, der alles geschaffen hat, der hat den himmlischen Thron verlassen, ist auf diese Erde gekommen, mit der konkreten Absicht, für deine und meine Sünde zu sterben, um uns mit sich zu versöhnen. Damit wir bei ihm sind. Paulus weiß dieses, aber für ihn ist das nicht einfach nur, ja, das sollte ich mal Leuten sagen, sondern das ist, oh, welch Reichtum, oh, welch Weisheit, oh, welche Erkenntnis Gottes. Mein Ziel mit der Predigt heute Morgen ist nicht, dass du sagst, oh, das ist was Neues. Das ist auch nicht Paulus Ziel. Aber dass wir es lernen, auf Gottes Wort zu reagieren. Es nicht einfach nur zu hören. Nicht einfach über uns rieseln zu lassen, so wie eine Dusche. Sondern, dass wir es aufnehmen. Und dass wir verändert werden von dieser Wahrheit. Und was war seine Schlussfolgerung? von diesem, Vers 36, wir haben es gelesen, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zweitens, nicht nur staune über Gottes Offenbarung, sondern ehre Gott. Ihm sei die Herrlichkeit. Und er gibt dafür drei Gründe. Zuerst, alles kommt von Gott. Die Bibel beginnt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Alles kommt von ihm. Und so erklärt auch Hebräer 11, Vers 3, durch Glaube verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das ist nicht einfach so entwickelt, sondern er hat es ex nihilo, aus dem Nichts geformt. Nun, wir alle kennen den Grundsatz, von nichts kommt nichts. Aber wir als Gläubige haben noch die beste Erklärung dafür, dass etwas existiert. Wenn von nichts nichts kommt und alles irgendwie einen Anfang haben muss, dann muss dieser Anfang nicht etwas sein, was dann schon besteht, sondern etwas sein, was außerhalb dessen existiert. Eine Intelligenz, eine Kraft, die außerhalb des Universums existiert, weil das ja vorher noch nicht existiert hat. Und das ist Gottes Erklärung. Gott hat ewig existiert und er hat die Welt geschaffen und Existenz gesprochen. Aber gerade dieser Römerbrief erklärt uns, dass die Ablehnung dieses Schöpfers ein großes Problem ist. Wir hatten gesagt, die ersten drei Kapitel gehen darum. Und in Kapitel 1, Vers 25 hatten wir gesehen, wo es hieß, Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Das Problem ist, dass diese Schöpfung den Schöpfer nicht anerkannt hat. Dass wir ihm nicht die Ehre gegeben haben, die ihm gebührt. Und stattdessen alles andere geehrt haben, nur Gott nicht. Und stattdessen sollen wir Gott danken, wie wunderbar er alles geschaffen hat. In Psalm 139, Verse 14 bis 18, dort beschreibt der Psalmist es und sagt, ich preise dich, Gott, darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott. Hör das und sag so. Wie? Wie soll das alles gehen? Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin immer noch bei dir. Erstaunt darüber und gibt Gott Ehre. Aber was ist, wenn du sagst, ich fühle mich gar nicht so wunderbar gemacht. Ich bin nicht zufrieden mit, wie ich bin. Nun, trotzdem funktioniert auch dein Leib erstaunlich gut. Selbst wenn es nicht so perfekt ist, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Aber er kann auf dieser Erde sehr gut existieren. Das ist so, wie Gott es geschaffen hat. Und selbst wenn dieser Leib vergeht, wir werden einen neuen Leib erhalten. In Philipper 3 lesen wir, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. All das, was uns jetzt Probleme bereitet, all das, womit wir nicht zufrieden sind, wird Gott umgestalten, dass es passt in seine Herrlichkeit. Das ist, was Gott noch vorhat. Der, der alles geschaffen hat. Aber nicht nur kommt alles von Gott, sondern alles besteht durch Gott. Auch wenn Gott meist nicht direkt eingreift, hängt alles von ihm ab. In Jakobus 1, Vers 16 und 17 lesen wir: Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Aber vielleicht sagst du: Ja, warte mal, aber irgendwann nach dem Gottesdienst gibt es bei mir was zu essen, weil ich es vorbereitet habe, weil ich es gekauft habe, weil ich das Geld erarbeitet habe, weil ich einen Beruf erlernt habe. Aber weil Gott das Wachstum gab, weil Gott dich geschaffen hat und dich befähigt hat zu lernen und die Kraft gegeben hat zu arbeiten, die Gesundheit gewährt hat. Ja? Wir denken häufig an das, was wir getan haben. Aber wir können nur tun, wir können überhaupt nur atmen, weil Gott uns die Luft zu atmen gibt. Weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und wie oben schon gesehen, Gott hat einen Plan und er sorgt auch dafür, dass dieser sich erfüllt. Alles kommt von Gott, alles besteht durch Gott und alles zu ihm hin. Alles besteht für Gott. Wir existieren nicht um unserer selbst willen, sondern für den Herrn. In Römer 14, Vers 11 sagt uns die Schrift voraus, dass so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Aber warum ist das so wichtig? Muss Gott sich oder jemand anderem irgendetwas beweisen? Natürlich nicht. Aber nur Gott kann dafür sorgen, dass sich seine Zusagen auch erfüllen. Und wenn alles halt zu ihm hingeschieht, dann ist das, damit das Gute sieht, damit das, was er verheißen hat, sich auch erfüllen wird. Okay? Überleg mal, wenn alles existieren würde für dich, dann wären wir erstmal vielleicht so: Wow, alles für mich? Für eine kurze Zeit. Und dann denken wir: Dann bin ich aber auch schuldig für all das, was schief geht. Und alles ist zu ihm hin, weil er derjenige ist, der in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass alles das vorhergesagte Ende auch erreicht. Und Gott ist dabei nicht nur allmächtig, er ist auch gut und geduldig und gütig. Und für viele ist das Böse in der Welt ein Problem. Nicht für Gott. Warum sage ich das? Weil er es hat aufschreiben lassen. Wenn es für ihn ein Problem wäre, hätte er gesagt: Darüber reden wir nicht. Zumindest nicht in meinem Wort. Ja? Wenn dann irgendwie Leute drüber tuscheln, dann beseitige ich die halt. Für ihn ist es nicht ein Problem. Er berichtet selber davon. Ich möchte aus Matthäus 24 noch etwas vorlesen. Jesus spricht dieses kurz vor seinem Tod. Matthäus 24, ich lese ab Vers 7. Dann sagt er: Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All das ist aber erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern, werden euch töten. Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern, einander hassen. Viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Ich sage es euch, du denkst, es ist schlimm, es wird noch viel schlimmer werden. Aber wer ausharrt, wer sein Vertrauen in Christus setzt, der wird errettet werden. Gott wird ihn bewahren. Und manchmal, wir wollen einfach in unserem Leben, dass es so problemlos läuft. Aber du liest kein einziges Buch und du schaust dir keinen einzigen Film an, der problemlos läuft. Weil das wäre todlangweilig. Da passiert hier nichts. Bei jeder spannenden Erzählung gibt es einen Widersacher. Und die Größe des Helden zeigt sich an der Größe des Widerstandes. Und Gott hat den Engeln und den Menschen erlaubt, sich gegen ihn zu entscheiden. Und das auszuleben. Und hat geduldig abgewartet und sie nicht beim ersten Widerstand getötet. Und wie geht es aus? Auch das hat er uns vorhergesagt. Offenbarung 19, fast am Ende der Schrift. Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Und dort heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herr. Hier ist, wie es ausgeht. Christus kommt wieder auf die Erde und er wird für Gerechtigkeit sorgen, wird alle Widersacher mit einem Wort seines Mundes töten. Und er wird Gerechtigkeit etablieren. Die Frage für dich ist, auf welcher Seite bist du? Bist du auf der Seite der Widersacher? Auf der Seite derjenigen, die sagen, alles andere bloß Gott nicht. Ich will mein Leben selber bestimmen. Ich will entscheiden, was ich mache. Oder auf der Seite derjenigen, die sagen, ich verstehe nicht alles. Aber ich verstehe so viel. Du bist gekommen, für meine Schuld gestorben. Du bist auferstanden. Und durch Glauben an Christus schenkst du mir neues, ewiges Leben. Manchmal sage ich einfach nur, wow, was für eine Gnade, was für eine Größe Gottes. Beuge dich freiwillig dem wunderbaren Gott, der dich geschaffen hat und eine persönliche, ewige Gemeinschaft mit dir haben möchte. Es ist deine Entscheidung. Er hat den Plan offengelegt. Er hat es aufschreiben lassen. Was wir damit machen, ist unsere Entscheidung. Und die Folgen sind entsprechend. Entweder wir sagen, ich entscheide mich dagegen. Du hast es gehört, du kannst dich dagegen entscheiden. Aber du wirst unter dem Gericht Gottes bleiben. Und vor dem Gericht kann niemand bestehen. Oder du nimmst es an und du wirst erneuert. Und du bekommst die Vergebung für alles, was geschehen ist. Und dann lass uns reagieren wie Paulus. Oh, welch ein Reichtum der Gnade und der Weisheit, der Erkenntnis, der Barmherzigkeit Gottes. Dass er mich, der so und so gelebt hat, erlöst hat, neues Leben gegeben hat. Und hingegangen ist, eine Stätte zu bereiten, damit ich, wer bin ich schon, ewig bei ihm bin in seiner Herrlichkeit. Bist du dabei? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für diesen wunderbaren Plan und ich bitte dich, wenn irgendjemand hier ist und dich noch nicht angenommen hat, Herr, dass sie überwältigt werden von deinem Angebot, von deiner Gnade und sie in Anspruch nehmen werden. Und ich weiß, dass ich primär oder dass die Mehrzahl hier schon deine Kinder sind. Ich bete, dass wir nicht aufhören zu staunen und nicht aufhören anzubeten, dich zu ehren für das, einmal für wer du bist und das, was du vollbracht hast, gerade auch in Anbetracht der anstehenden Osterfeiertage. Dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, damit wir all diese Verheißungen haben können. Wir können es nicht alles ergreifen. Andersrum, das war nicht ganz richtig. Wir können es nicht alles begreifen, aber wir ergreifen es im Glauben. Wir wollen dir vertrauen und wir danken dir für deinen wunderbaren Plan. Wir danken dir für die Hoffnung, die wir haben durch Christus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir auch in der kommenden Woche anders leben können, weil wir uns bewusst machen und in dem Bewusstsein leben, nicht nur während des Gottesdienstes, sondern jeden Tag und jede Stunde, dass du bei uns bist, dass du uns niemals verlässt, dass der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, der durch den alles existiert und für den alles existiert, dass der uns in seinen Plan involviert hat, ihn kundgetan hat und mitnimmt in seine Herrlichkeit. Wir danken dir dafür.